NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
7. November 1926. Der Geburtstag der australischen Sopranistin Joan Sutherland.
Ich kann mich an keine Zeit erinnern, in der ich nicht in Covent Garden singen wollte.
Der 17. Februar 1959 ist der wichtigste Tag in ihrem Leben. Draußen herrscht der typisch feuchtkalte Londoner Winter. Drinnen in der Oper Covent Garden erwarten die Besucher eine Premiere der besonderen Art. Gaetano Donizettis Lucia di Lammermoor. In der Titelrolle erstmals zu hören und zu sehen die 32-jährige Australierin Joan Sutherland. Mit Beharrlichkeit habe sie es so weit gebracht, erinnert sie sich im Alter.
Manche der jungen Sänger haben heute keine Ahnung, wie hart das wird. Sie sehen nur die glänzende Fassade und nicht, wie viel Arbeit das ist. Auch wenn sie ein Konservatorium oder Gesangskurse besucht haben. Sie haben vielleicht einen Abschluss, aber das ist nur der Anfang.
In Lucia di Lammermoor singt Joan Sutherland die berühmte Wahnsinnsarie. Der Wahn äußert sich nicht in Wutausbrüchen, sondern in atemberaubenden Koloraturen. Wie ein Luftakrobat in der Zirkuskuppel sein Publikum verblüfft, so gelingt dies auch Joan Sutherland durch ihren virtuosen Gesang. Maria Callas kommt nach der Vorstellung persönlich in ihre Garderobe, um ihr zu gratulieren. Ein denkwürdiges Foto entsteht. Die Callas, ganz Diva, im Pelzjäckchen, perfekt frisiert und geschminkt, mit drei Perlenketten um den Hals. Und ihr gegenüber die Sutherland. Im gestreiften Bademantel, die Haare zerzaust, aufgekratzt und euphorisch. Mund und Augen weit aufgerissen, deutet sie mit dem Zeigefinger auf ihre große Kollegin.
Sie waren wunderbar, ganz wunderbar,
soll die Callas gesagt haben. Und?
Denken Sie daran, ich habe Sie ermutigt, solche Rollen wie die Lucia zu singen.
Gut 30 Jahre von 1959 bis 1990 dauert die Weltkarriere der Joan Sutherland. Stets an ihrer Seite Richard Bonning. Die Callas mag sie ermutigt haben, das Belcanto-Repertoire zu pflegen. Geformt hat sie aber der Pianist Richard Bonning, ebenfalls ein Australier. Er liebt die romantischen Opern des frühen 19. Jahrhunderts, die Werke eines Donizetti, Bellini oder Rossini. Als er 1951 die 4 Jahre ältere Joan Sutherland kennenlernt, kurz nach ihrer Ankunft in London, tritt sie noch linkisch und unbeholfen auf. Rothaarig ist sie, fast 1,80 Meter groß, von kräftigem Körperbau. Er erkennt ihr enormes Potenzial. Es beginnt eine Geschichte wie bei Professor Higgins und Eliza Doolittle in My Fair Lady. Richard Bonning macht aus der australischen Landpomeranze eine strahlende Primadonna.
Ich habe bald gemerkt, dass Joans Stimme in der Öffentlichkeit ganz anders klang als zu Hause. In der Öffentlichkeit hatte der Klang etwas Künstliches an sich. Wenn sie ganz spontan sang, klang die Stimme viel natürlicher, viel schöner. Sie sang auch ganz anders. Wenn sie natürlich sang, ahmte sie die Stimme ihrer Mutter nach, die sie von Kindheit an gehört hatte. Als sie dann Gesangsunterricht erhielt, haben ihr die Lehrer etwas anderes beigebracht und die Stimme in der Höhe gebremst. Sie sollte wie ein altmodischer, dramatischer Sopran singen, immer lauter werden, bis zum hohen C und dann Schluss.
Bonning holt viele fast vergessene Belcanto-Opern aus den Archiven, die von ihm so geliebten Schauer- und Liebesdramen. Joan Sutherland soll die weiblichen Hauptrollen singen. All die atemberaubenden Koloraturpartien mit von ihm im Geschmack der Zeit hinzugefügten zusätzlichen Verzierungen. In ihrer kleinen Londoner Wohnung im 5. Stock an einem billigen Klavier üben und proben die beiden und verlieben sich.
Dabei war es offensichtlich, dass Jones Stimme weiterging. Wenn sie nämlich sang, ohne auf die Tonhöhen zu achten, reichte ihre Stimme mit Leichtigkeit höher hinauf. Hätte man sie gebeten, ein D zu singen, wäre sie in Ohnmacht gefallen. Aus lauter Angst hätte sie gesagt, das kann ich nicht. Man musste psychologisch vorgehen und sie auch mal reinlegen, indem man die Stimmübungen in der falschen Tonart spielte und sie davon überzeugte, dass sie diesen Stimmumfang sehr wohl besaß und auch benutzen sollte. Wir haben viel mit Tonleitern und Vokalisen gearbeitet, um die Stimme sehr schmiegsam zu machen.
Einer ist ohne den anderen nicht denkbar. 1954 heiratet sie Bonning. Ein gemeinsamer Sohn kommt ein Jahr später auf die Welt. Ihr Mann ärgert sich so lange über unfähige Dirigenten, mit denen seine Frau zusammenarbeiten muss, bis die beiden ausschließlich im Doppelpack zu haben sind. Sie singt nur, wenn er dirigiert. Basta. Was künstlerisch nicht optimal ist, denn Bonning hat die Musik im Kopf perfekt vorbereitet, doch seine mangelnde Schlagtechnik zieht viel Spott auf das Künstlerpaar. Die Folge? Stets gibt es Jubel für Joan Sutherland, aber häufig Buhrufe für Richard Bonning. Entscheidenden Anteil an den ersten großen Erfolgen der Joan Sutherland hat der junge italienische Regisseur Franco Zeffirelli. Nicht nur bei der Lucia di Lammermoor 1959 in London führte er Regie und studierte jede kleine Geste mit ihr ein, auch ein Jahr später bereitet er der Sutherland in Venedig den Boden, in der Hauptrolle der Oper Alcina von Georg Friedrich Händel.
Es waren wunderbare, märchenhafte Jahre. Sie entwickelte sich zur großartigsten Sängerin unserer Zeit, während der Stern von Maria Callas langsam verblasste. Wir haben das gemeinsam erlebt. Deshalb mag ich Joan auch so gerne. Sie ist wie eine Zwillingsschwester.
Intensive Proben in den Wochen zuvor werden beim Schlussapplaus mit einem Regen aus rosa Nelken belohnt. Ein Musikkritiker vom Londoner Daily Express hört, wie in der Pause Opernbesucher bewundernd bemerken, ist stupenda, sie ist überwältigend, und übernimmt den Ausdruck in seinen Premierenbericht. Dadurch erhält Joan Sutherland, die heute ihren 85. Geburtstag begehen würde, ihr Markenzeichen. Sie ist fortan la stupenda. Quasi als Generalprobe für Venedig singt Joan Sutherland Händels Alcina übrigens schon im Mai 1959 im WDR in Köln, begleitet von der Capella Coloniensis. Und der Erfolg der Lucia aus London wird 1960 in Paris wiederholt. Die Zeitung Le Figaro schwärmt.
Diese Arpeggios, diese Fiorituren, all diese Üppigkeit vokaler Akrobatik wie Schlingpflanzen, die sich um eine verlassene Statue im Park winden, all dem verleiht sie dramatische Bedeutsamkeit und menschliches Gewicht. Sie umhüllt sie mit Gefühl.
Das Ehepaar Sutherland-Bonning bezieht ein Haus in einem Schweizer Bergdorf am Genfer See. Dort wohnen auch Charlie Chaplin, Richard Burton und Elizabeth Taylor. Ihr direkter Nachbar ist der britische Filmschauspieler Noel Coward. Damals in den 1960ern ist Joan Sutherland ähnlich prominent wie die Film- und Popstars ihrer Zeit. Der Journalist und Sutherland-Biograf Brian Adams schreibt:
Sutherland befand sich nun auf einem internationalen Karussell, von dem sie nicht mehr abspringen konnte, auch wenn sie es gewollt hätte.
Einzig wegen ihr werden jetzt auch völlig unbekannte Opern wieder in die Spielpläne genommen. Etwa die Oper Esclarmonde von Jules Massenet.
Well, there certainly has been the upsurge during my generation or my time of singing.
Zu meiner Zeit hat man das Belcanto-Repertoire ja erst nach und nach wiederentdeckt. Und beispielsweise Komponisten wie Massenet wurden wieder gespielt. Ein zu Unrecht vergessener Komponist, der sehr schön für die Stimme schreibt.
Who wrote very beautifully for the voice.
Ihre Gesundheit wird durch das permanente Reisen strapaziert. Starke Rückenschmerzen lassen sie teilweise nur mit Korsett singen. Aber sie ist willensstark und sagt nur selten Vorstellungen ab. Am schmerzlichsten ist wohl 1962 die Absage einer Tournee in ihrer Heimat Australien, die aber 1965 nachgeholt wird. Dabei bestürmen die Journalisten in Sydney das Ehepaar Bonning in jeder freien Minute. In Sydney kommt es zum Eklat, als sie ihnen nicht den Weg vom Flugzeug zum Auto freimachen wollen, worauf Richard Bonning am nächsten Tag bei einer Pressekonferenz sagt:
Wir wurden von einer Horde Orang-Utans empfangen. Wir möchten mit Höflichkeit behandelt werden. Wir fordern das.
Als Reaktion erscheint eine Karikatur, auf der lauter Orang-Utans im Frack mit einer geschälten Banane in der Hand im Parkett des Opernhauses zu sehen sind. Doch nachdem er Joan Sutherland in Sydney hat singen hören, titelt ein Journalist:
La stupenda indeed, she can call me an orangutan.
Wirklich überwältigend, sie darf mich einen Orang-Utan nennen. Die Sängerin soll im Nachhinein über die Karikatur mit den Affen im Parkett des Opernhauses sehr gelacht haben. Hier ist sie im Duett mit Luciano Pavarotti zu hören, dem sie Mitte der 1960er Jahre als ihrem ständigen Tenorpartner zum internationalen Durchbruch verhilft.
Joan Sutherland hat für mich die größte Stimme dieses Jahrhunderts. Sie ist die professionellste von allen. Eine zauberhafte Lady, Australierin und schön.
Ihre Bodenständigkeit ist aber auch ein Nachteil. Kritiker bemängeln, sie singe zwar perfekt, doch alle Rollen hörten sich gleich an. Bestens einstudiert, aber ohne Individualität. Worauf sie meist diplomatisch reagiert.
Es ist ihre Meinung. Ich würde niemals eine Diskussion mit der Presse anfangen, ob sie recht hat oder nicht.
Nur wenn Richard Bonning zu sehr ausgebuht wird, ballt sie am Ende der Vorstellung schon mal die Faust und wird wütend. So viel Diva ist sie dann doch. Joan Sutherland erhält zahlreiche Ehrungen, so verleiht ihr die britische Königin den Ehrentitel Dame. 1990 gibt sie ihre letzte Vorstellung. Doch auch danach ist sie nicht oft zu Hause anzutreffen.
Ich reise immer noch viel. Ich bin als Jurorin unterwegs. Manchmal bin ich auch in meinem Haus in der Schweiz. Das ist Anfang des Frühjahrs besonders interessant, wenn mein Garten sich vom Schnee befreit. Und ich wollte nach Ende meiner Karriere immer schon alle Sachen in den Schränken sortieren, aber dazu bin ich nicht gekommen. Ich reise wirklich viel.
Bei Gartenarbeiten stürzt sie 2008 und bricht sich beide Beine. Davon erholt sie sich nie vollständig. Joan Sutherland stirbt im Jahr 2010 in ihrem Haus in der Schweiz. Mehr als 80 Operngesamtaufnahmen und Einzelschallplatten erinnern an diese große Stimme.
Im Zeitzeichen erinnerte Walter Liedtke an Joan Sutherland, die am 7. November 1926 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.